Nachgefragt. Herzlich willkommen, Detlin Steinhöfel.
Seit wann sind Sie als Autorin tätig?
Oh, das kann man gar nicht so genau sagen. Ich habe ja 1978 bei der Kirchenzeitung angefangen zu arbeiten und die Kinderecke da betreut. Und da habe ich auch schon kleine Kindergeschichten geschrieben. Und das erste Buch habe ich 1989 herausgegeben, eine Anthologie mit Weihnachtsgeschichten von mir und von anderen.
Und die Lust an Schreiben haben Sie wann entdeckt?
Ach, schon lange, schon in der Schulzeit. Ich habe zum Beispiel zum Abitur so ein kleines Theaterstück geschrieben, in Faust umgeschrieben, auf unsere Verhältnisse damals.
Wer hat Sie begleitet auf dem Weg zum Schreiben?
Eigentlich später dann so die Kollegen. Gottfried Müller, mein Kollege, also auch der Kreis, den wir hatten ja so einen Kreis für die Kinderecken und da wurde drüber gesprochen und ja, später kamen dann halt andere dazu, wie der Herr Haag.
Welches ist für Sie persönlich Ihr schönstes Werk, was Sie geschrieben haben?
Ja, meistens immer das Letzte. Also, ich habe ja jetzt noch ein Gedichtband, das ist ja auch das Kinderbuch über Johannes Falk. Ich habe jetzt noch Gedichte von Johannes Falk herausgegeben. Das hat mir großen Spaß gemacht. Was mir auch sehr viel Freude gemacht hat, das war ein Buch über Frauengeschichten Ost und West für Erwachsene. Alle mein Jahrgang vor 20 Jahren.
Und wo haben Sie die Frauen alle gefunden?
Ach, ich habe Kollegen gefragt in den anderen und in den anderen Bundesländern und manchmal ganz zufällig. Die eine habe ich zum Beispiel kennengelernt, als ich ein Praktikum gemacht habe an einer Schule in Göttingen.
Verbindet das, also wenn man von der gleichen Generation oder in der man ist, Fragen stellt an Frauen, hat man da oft das Aha-Erlebnis?
Ja, sehr viel. Und zwar habe ich also festgestellt, die Frauen Jahrgang 50 haben sehr viel ähnliche Kindheitserfahrungen. Also die Eltern waren geprägt durch die Nazi-Zeit. Es war oft sehr streng. Die Mädchen wurden sehr streng gehalten. Dann war der Unterschied natürlich dann mit der Bildung, dass Mädchen, die aus einfachen Verhältnissen kamen, hier im Osten ja keine Probleme hatten, auf die Oberschule zu kommen, wenn sie gut waren und eigentlich eher noch, wenn sie Arbeiterkinder waren. Und das war im Westen anders. Da wurde sogar der einen gesagt, also die gut war in der Schule, ja, sie soll lieber auf die Hauptschule gehen, auf der Realschule hätte sie Probleme. Als Mädchen mit 6 Geschwistern, 7 Kinder waren es.
Diese sozialen Unterschiede sind ja auch bei Johannes Falk, oder er hat sich ja sehr eingesetzt für die Sorgen und Nöte von Kindern. War das der Anlass, sich mehr mit den Menschen zu beschäftigen und mit seinen Werken? Oder wie sind Sie dazu gekommen zu sagen, ich möchte über Johannes Falk?
Also Johannes, ich bin ja in Eisenach zur Schule gegangen. In Eisenach gab es das Falkhaus und insofern gab es immer schon so eine kleine Verbindung, wer Johannes Falk wirklich war. Das ist mir erst später, dann in meiner jungen Redakteurszeit, klar geworden. Der Paul Sauper hat ja damals dieses Buch herausgegeben, Die Prinzessin mit dem Schweinerüssel, das habe ich mir gekauft und gelesen und drin rumgestöbert. Ja, und da habe ich, also diesen christlichen Kinderkalender habe ich betreut und da habe ich dann auch mal einen Artikel über Falk drin gehabt, den hat Wolfgang Haack geschrieben, nicht ich, habe ja auch beauftragt. Ja, und jetzt war eine Tagung zu Johannes Falk, Jubiläum Gründung der Gesellschaft der Freunde in der Not, 200. vor einigen Jahren. Und dieses Buch habe ich mit lektoriert und dachte ich, ach, gibt es eigentlich ein Kinderbuch über Johannes Falk? Und dann kam es so zusammen, dass es genau zum 250. Geburtstag von Johannes Falk fertig wurde.
Wie lange brauchen Sie für Recherche und Vorarbeiten?
Also circa ein Jahr.
Zum Schreiben danach?
Das ist fließend. Das geht fließend ineinander über. Weil man dann immer zwischendurch wieder an Dinge stößt, wo ich sage, da muss ich nochmal recherchieren. Dann geht man wieder in die Bibliothek oder schaut in den Büchern nach und liest nochmal. Also das geht parallel.
Haben Sie da eine Struktur? Also haben Sie den Ablauf schon im Kopf? Also Beginn und Ende und...
Teils, teils. Also das kommt ja nun drauf an, bei den Frauenprotokollen habe ich die Protokolle abgearbeitet und so. Bei dem Jakob sucht die Himmelsleiter, da hatte ich eine Idee und dann mache ich mir so ein Mindmap, was ist das Wesentliche und dann schreibe ich mir rundherum so die Dinge, die wichtig sind. Aber die Geschichte selber, da bin ich manchmal selber gespannt, wie die weitergeht. Weil das ist ja, der Jakob ist ja eine fiktive Figur. Ja, und mit der lebe ich dann und dann entwickelt sich das. Die Recherche über Falk, das ist klar, über sein Leben, das sind Fakten, historische, die man einpflicht. Aber der Jakob, das ist halt eine Fantasiefigur, wie er. Der Falk hat ja diese Kinder aufgenommen, die keine Eltern mehr hatten und auch welche, die straffällig geworden waren, die geklaut hatten, die sonst ins Zuchthaus gekommen wären. Und er ist eben einer, der solche Kinder aufgenommen hat. Das hat das staatliche Waisenhaus nicht gemacht. Außerdem war es in dieser Kriegszeit sehr überfordert. Jedenfalls ist dieser Jakob dann mit mir, ja, ich habe ihn beobachtet und er ist vor mir hergelaufen, sozusagen.
Wenn wir jetzt dabei sind, es war sicher eine schwierige Zeit, in der Johannes Falk gelebt hat, aber wenn Sie jetzt eine Zeitreise machen könnten, in welchem Jahrhundert würden Sie gerne aufwachen?
Also zurück oder vorwärts?
Das dürfen Sie sich aussuchen. Was wäre für Sie interessanter als Schriftstellerin, aber auch als Mensch?
Also ich denke schon, dass das 19. Jahrhundert nicht uninteressant war, auch wenn es eine schwere Zeit war. Aber es sind da sehr viele interessante Dinge passiert. Die Französische Revolution, die Veränderungen, also die Nachrevolution sozusagen, die strukturellen Veränderungen der politischen Verhältnisse. Auch pädagogisch interessant. Pestalozzi hat es gelebt, ne? Und auch, ich habe also bei Johannes Falk sehr ganz moderne pädagogische Ansätze gefunden. Er hatte zum Beispiel in seinem Institut der Freunde in der Not, wie seine Schule hieß, hat er sowas wie Paten gehabt. Also die älteren Schüler haben die jüngeren begleitet. Auch der Jakob kriegt dann den Friedrich als Paten. Es wurde nicht geschlagen, das aber in anderen Schulen gang und gäbe. Er hat sehr individuell die Kinder behandelt, hat geschaut, was können die, was machen die. Also es ist eine unwahrscheinlich moderne Pädagogik, auch eine ganzheitliche, mit Musik, mit Spiel, nicht nur Rechnen und Schreiben und Lesen, ne, sondern eben auch sehr viele andere Dinge. Also ich muss sagen, ich habe also gestaunt, welche moderne Pädagogik Falk da angewendet hat.
Wäre dies nicht auch ein Anlass, oder wird es vielleicht auch schon, Universitäten, Deutschlehrer, ist der Name den Studenten ein Begriff? Was sagen Ihre Erfahrungen da?
Kaum. Also Johannes Falk ist nicht sehr bekannt. Ich habe in der Falkschule, war Tag der offenen Tür, hatte ich einen Stand und da war eine Studentin der Sozialpädagogik und die hat dann geschaut und sagt, ach, das ist ja interessant und hat dann auch ein Buch mitgenommen, diesen Tagungsband. Und ich sage, das ist auch was für eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit.
Wir hoffen mal, dass Jakob sucht die Himmelsleiter sehr viele Leser findet. Noch ein bisschen zu Ihrer Arbeit und was Sie sonst so beschäftigt und umtreibt. Wie muss denn Ihr Arbeitsplatz aussehen, damit Sie arbeiten können? Oder wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus?
Bevor ich was Neues anfange, ist er ganz aufgeräumt. Und mit der Zeit der Arbeit stapelt sich immer mehr Papier und Bücher. Die liegen dann auch manchmal auf dem Fußboden, weil ich muss da mal reinschauen und da mal reinschauen. Ja. Und wenn ich dann fertig bin, dann muss wieder aufgeräumt werden. Aber es ist manchmal streckenweise sehr viel Papier um mich herum.
Haben Sie früher mit der Hand geschrieben oder schreiben Sie jetzt noch mit der Hand?
Wenn ich eine Geschichte oder auch einen Artikel manchmal schreibe, ich fange sehr oft mit der Hand an zu schreiben. Also ich mache mein Mindmap auch nicht auf dem Computer, sondern mit der Hand. Und so die erste Seite schreibe ich manchmal dann mit der Hand. Und dann setze ich mich an den Computer und schreibe weiter.
Hatten Sie als Kind ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingsautor? Und gibt es heute, würden Sie heute eine Empfehlung geben können, welche Bücher auch heute noch aktuell und interessant für Kinder sind?
Also ich habe ja schon, das ist ja das zweite historische Buch, was ich geschrieben habe. Ich habe über die heilige Elisabeth ein Buch geschrieben vor vielen Jahren. Und animiert hat mich eigentlich damals ein Buch, was ich als Kind geschenkt gekriegt habe, ich weiß nicht, zum 8. oder 9. Geburtstag. Das hieß Ulrike. Und das war ein Buch über Friedrich Fröbel und die Kinder und die Entstehung der Kindergärten. Und das hat mich fasziniert und ich habe solche Bücher also immer sehr gern gelesen. Und ich habe immer diese Ulrike, wie das so beschrieben worden ist, und das hat mich so fasziniert als Kind. Und deswegen schreibe ich wahrscheinlich dann solche historischen Bücher.
Die sich auch sehr mit der Pädagogik immer wieder beschäftigen.
Ja, ich bin ja gelernte Lehrerin, habe zwar nicht in dem Beruf wirklich gearbeitet, ein Jahr oder zwei Jahre, und bin dann in den Journalismus gewechselt.
Sie haben natürlich auch durch Lesungen Kontakte zu Lehrerinnen. Glauben Sie, dass sich das Berufsbild in den letzten 10, 15 Jahren gewandelt hat?
Ich denke schon, ja. Also es kommt auch auf die Schulen drauf an. Also ich habe in freien Schulen gelesen, in evangelischen Schulen, ich habe in staatlichen Schulen gelesen. Ich war bei jungen Lehrerinnen und Lehrern und Älteren. Und da gibt es noch einen Unterschied. Schon alleine, dass die Sitzordnung, also früher, da wurde halt Frontalunterricht, dass das aufgelöst ist. Und die Kinder sind irgendwie vertrauensvoller zu den Lehrern. Also es ist ein vertrauensvolleres Verhältnis, habe ich jetzt so das Gefühl. Und die diskutieren auch mehr, die Kinder, als wir jung waren.
Wenn du Bildungsministerin hier wärst. Oh mein Gott, das meinte ich.
Macht nichts.
Wenn Sie Bildungsministerin hier in Thüringen wären, was würden Sie gesetzlich festlegen?
Also, dass alle Schulen gleichmäßig finanziell ausgestattet werden, pro Schüler eine bestimmte Summe zum Beispiel. Dass die Klassen kleiner sind. Die Klassen sind viel zu groß, um wirklich diese ganzheitliche und individuelle Pädagogik durchzuführen. Ja, zum Beispiel.
Was machen Sie, wenn Sie beim Schreiben müde werden, um sich wieder aufzumuntern?
Dann walke ich eine Runde.
Wer liest das Manuskript zuerst?
Ich habe eine beste Freundin, die liest. Also ob sie es zuerst liest, weiter gebe ich es auf alle Fälle unter Wolfgang Haag. Die beiden, die lasse ich das lesen.
Und sind Sie harte Kritiker?
Ja. Doch, ja.
Haben Sie einen Stoff, über den Sie schon lange nachdenken und auch gerne schreiben würden, aber sich bis jetzt noch nicht rangewagt haben?
Ach, darüber rede ich nicht so gerne.
Das ist auch in Ordnung.
Ja. Also im Moment das ist jetzt kein Buch, wahrscheinlich für die Öffentlichkeit, da arbeite ich an einer Sache von einem Ehepaar, das im Heim groß geworden ist hier in Weimar und sich aus den Augen verloren hat und wieder getroffen hat, nach dramatischen Lebensverläufen zum Teil. und dann jetzt verheiratet ist. Das war ganz zufällig, habe ich den Mann im Bus getroffen, wir kamen ins Gespräch. Das ist spannend, ich bin aber noch am Abtippen der Tonaufnahmen.
Haben Sie schon Tagebuch geschrieben?
Ich habe Tagebuch geschrieben als Jugendliche in der
Pubertät.
Das eine habe ich in den Ofen gesteckt, weil meine Mutter das gelesen hat, das erste. Und später habe ich dann nochmal geschrieben. Und jetzt schreibe ich eigentlich Tagebuch, so Reisetagebücher schreiben wir immer. Also wenn wir unterwegs sind mit dem Fahrrad oder auch so. Oder als ich war vor einigen Jahren als Au-pair-Oma in Frankreich, da habe ich Tagebuch geschrieben. Aber sonst eigentlich weniger.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Nein.
Dann noch eine Frage zum Schluss. Was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer? Anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Warum?
Ich weiß aus meiner journalistischen Ausbildung, dass der erste Satz und der letzte Satz eines Artikels ganz wichtig sind. Und es ist auch wirklich so, wenn man am Anfang gleich ist nicht, dann liest man nicht weiter. Und das hat dann auch keinen Zweck, wenn man dann irgendwann spannend wird. Man muss gleich im ersten Absatz eine Neugier wecken. Sonst ist es, ja, vorbei.
Ich danke für das Gespräch.
Gerne, Frau Scherzer.